Wie geht es euch?
Gut.
Ja, mir geht es auch gut. Ich freue mich schon seit Tagen, seit Wochen eigentlich auf diesen Tag. Nach 25 Jahren bin ich mal wieder hier vorne und hoffe, dass und bin auch eigentlich ganz sicher, dass Gott uns das richtige Wort gegeben hat für diesen Tag und überhaupt generell. Und ich möchte gerne ganz zu Anfang kurz mit uns beten. Lieber Herr, du bist unser Herr. Du bist es, der uns gemacht hat, der diese Gemeinde gemacht hat, der die Gemeinden weltweit gemacht hat, Herr. Indem du dein Leben gegeben hast für uns, indem du ans Kreuz gegangen bist und Frieden geschaffen hat für uns mit Gott. Und so wollen wir jetzt dich bitten, dass du diese nächsten Minuten segnest, nächste halbe Stunde segnest, dass wir dein Wort hören, dass wir dein Wort reden und dass wir dein Wort verstehen und dass es Platz findet in unserem Herzen. Amen. Wer weiß denn von euch, welches Wunder Jesus zuallererst, ganz zu Anfang seines Wirkens gemacht hat? Weiß das jemand? Bitte? Weinverwandlung. Ja, ich höre verschiedene Sachen, aber die Verwandlung von Wasser in Wein ist tatsächlich das erste Wunder, jedenfalls nach Johannes. Und ich möchte euch gerne die Verse vorlesen, wo dieses Wunder geschehen ist. Die Hochzeit in Kana. Zwei Tage später, ich habe das auch hier, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht vergesse zu drücken, dann könnt ihr nämlich mitlesen. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich die Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Litern. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie brachten etwas dem Mann, ein wenig von dem Wasser, und er kostete davon. Und es war zu Wein geworden. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser, und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss aufgehoben. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Der Text beginnt mit den Worten, zwei Tage später. Jesus hatte nach der Begegnung mit Johannes dem Täufer und seiner Taufe durch ihn die ersten Jünger berufen. Und dann am Folgetag Nathanael. welcher aus Kana selbst stammte, dem Ort unserer Handlung. 2 Tage später also, wörtlich sagt der Text, am 3. Tag, entsprechend der inklusiven Zählweise des Altertums, wonach eine Periode zumeist inklusive der Start- und Endpunkte gezählt wird. Man könnte im Grunde auch lesen, am 3. Tag nach der Berufung des Nathanaels findet in Kana eine Hochzeit statt. Der 3. Tag beschreibt nach manchen Auslegern den Zeitraum, nachdem eine glückliche Wende eintritt. Möglicherweise ist hier auch schon ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu verborgen. An der Hochzeitsfeier nehmen als Gäste neben vielen anderen Maria, die Mutter Jesu, sowie Jesus selbst, seine Brüder und seine Jünger teil. Jetzt muss man wissen, eine Hochzeitsfeier in Israel erstreckt sich in der Regel über mehrere Tage, nicht wie bei uns nur über einen halben bis zu einem ganzen Tag. Im Alten Testament ist sogar von einer ganzen Woche die Rede, in der Hochzeit gefeiert wird. Die gesamte Verwandtschaft ist eingeladen, aus allen Teilen Israels reist man heran. Jeder, der die Braut oder den Bräutigam kennt, feiert mit. Bei so einer Hochzeit sind häufig Hunderte von Gästen anwesend. Als während des Festes plötzlich festgestellt wird, dass der Wein zur Neige geht, wendet sich Maria an ihren Sohn mit der Bitte zu helfen. Ich denke, wir alle können uns in diese Situation ziemlich gut hineinversetzen. Wie überaus peinlich muss es und unangenehm muss es für den Bräutigam als Gastgeber gewesen sein, seine Gäste nicht angemessen und ausreichend bewirten zu können. Es ist zu vermuten, dass weitaus mehr Gäste gekommen sind als eingeplant und diese bereits dem Wein ordentlich zugesprochen haben, denn anders ist die unzureichende Weinmenge bei den Feierlichkeiten dieser Hochzeit nicht zu erklären. Meine Zeit, wörtlich heißt es, meine Stunde ist noch nicht gekommen, entgegnet Jesus seiner Mutter. Doch eigenartig, trotz seiner abschlägigen Antwort befiehlt Jesus den Dienern 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie von den Juden für vorgeschriebene rituelle Waschungen verwendet werden, mit Wasser zu füllen und ein wenig davon in ein Gefäß anschließend dem für das Fest verantwortlichen Leiter zu bringen. Auch an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, die Leitung der Feierlichkeit liegt in der Regel in den Händen eines Freundes des Bräutigams. Wie wir alle wissen, wird das Wasser in den Krügen auf wunderbare und wunderhafte Weise zu einer Überfülle zu ausgesprochen gutem Wein. Die Gesamtmenge beläuft sich bei den oben gemachten Angaben auf sage und schreibe 500 bis 700 Litern Wein. Das Hochzeitsfest kann fröhlich und ungetrübt fortgesetzt werden. Das Ansehen des Bräutigams ist nicht beschädigt, im Gegenteil. Er wird sogar vor allen Gästen mit der Feststellung gelobt, den besseren Wein für einen späteren Zeitpunkt der Feierlichkeiten zurückbehalten zu haben. Soweit ein erster Blick auf das Geschehen. Frage: Warum hat Jesus wohl gerade die Hochzeitsfeierlichkeiten in Kana zum Anlass genommen, sie zum Beginn seines spektakulären öffentlichen Wirkens zu wählen? So eine spannende Frage, finde ich. Sagte er doch vorher zu Maria, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich möchte euch im Folgenden auf eine spannende Reise mitnehmen und dabei den Versuch wagen, einer behutsamen Sinndeutung sowie verschiedene Aspekte zur Beantwortung dieser Frage beleuchten. Biblische Texte sind niemals eindimensional zu verstehen. Und man erkennt auch in unserem Text eine Vielschichtigkeit der Handlung. Welche Gründe also haben dazu geführt, dass Jesus sein erstes öffentliches Wunder auf dieser Feier machte? Erster Aspekt. Das Wunder dient dazu, den erst kurz zuvor berufenen Jüngern Vollmacht zu demonstrieren. Nach dieser Annahme hätte Jesus das Fest in Anspruch genommen, um in die Öffentlichkeit zu treten und den Jüngern seine Vollmacht unter Beweis zu stellen. Unser Text bezeugt das auch mit den Worten in Vers 11. Durch das, was Jesus in Galiläa tat, in Kana, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ein weiteres Detail. Jesus hatte Nathanael am dritten Tag zuvor, als er ihn zum ersten Mal sah, mit den Worten begrüßt: Seht, da kommt ein aufrichtiger Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert hatte Nathanael daraufhin gefragt: Woher kennst du mich? Jesus hat antwortet: Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da ruft Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus entgegnet: Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Aber du wirst noch viel Größeres sehen. Und fährt fort, indem er sich dabei auch an die anderen Jünger gewendet haben muss: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Ich bin mir sicher, dass er bei dieser Aussage sowohl Nathanael und die Jünger als auch uns Gläubige heute im Blick hatte. Du wirst noch viel Größeres sehen. Fazit: Die Verwandlung von Wasser in Wein ist weitaus Größeres, was die Jünger bereits am dritten Tag nach der Verheißung an Nathanael sehen, und beschreibt die Machtwirkung Gottes aus einem geöffneten Himmel heraus, in der er uns heute, die wir glauben, teilhaben lässt. Erster Aspekt. Zweiter, der nächste Blickwinkel zu dem Wunder in Kana. Es diente dazu, dass mit Jesus die eschatologische Freudenzeit angebrochen ist, in der Trauern, Fasten und Verzicht nicht angemessen sind. Jesus selbst bekräftigt diese Aussage in Lukas 5, wenn er sagt: Könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Verschiedene Auslegungen zufolge beginnt Jesus sein Wirken mit einer zeichenhaften Handlung. Er weist damit bereits hin auf die endzeitliche, hochzeitliche Freude durch das Geschenk von Wein im Überfluss an ein Brautpaar. Die Überfülle des Weins muss hier als ein Hinweis auf das Leben in Fülle verstanden werden, welches Gott dem Menschen zugedacht hat für die Zeit im tausendjährigen Reich und darüber hinaus in Ewigkeit. Schon vor 2800 Jahren lässt Gott durch den Propheten Amos verkünden: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und der Traubenkelterer den Sämann ablösen wird. So schnell wird das Wechselspiel zwischen Pflügen, Saat, Ernte und Keltern sein in diesen Tagen. Die feindlichen Mächte sind gebunden und Gottes Segen wird in allen Bereichen überfließen. Ich komme hier schon gar nicht klar mit dem, dass es auch gleichzeitig an der Wand ist. Dann werden die Berge, so geht es weiter in Amos 9, dann werden die Berge von Most übertriefen und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden, und sie werden Wein trinken, Gärten anlegen und ihre Früchte genießen. Im Geiste dieser Voraussage lobt auch in unserem Text von Kana der Freund dem Bräutigam mit den Worten: Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss, wörtlich heißt es, bis jetzt zurückbehalten. Auch hier ein Fazit: Wann und wo hätte Jesus die Vorschau einer endzeitlichen Freudenzeit eindrücklicher ins Bild setzen können als mit dem Wunder der Weinverwandlung während der Hochzeitsfeier zu Kana? Ein dritter Blickwinkel. Das Wunder auf dem Fest, auf dem Hochzeitsfest zu Kana, ist zugleich ein Anklang auf die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut. Wir erhalten mit dem Geschehen in Kana nämlich ein gleichsam vorgeschattetes Bild vom zukünftigen Hochzeitsfest des Lammes. Bevor wir die eigentliche Hochzeitsfeier und die Zeremonie betrachten, wollen wir zunächst das Brautpaar selbst in Augenschein nehmen. In Johannes 3 wird uns der Bräutigam gezeigt. Und sie kamen zu Johannes, dem Täufer, und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Johannes bezeugt also Jesus als den Bräutigam. Wer aber ist die Braut, von der Johannes hier spricht? Er verweist bei seiner Aussage auf jene Schar Menschen, die sich auf der anderen Seite des Jordans von Jesus taufen lassen, die sich um ihn versammeln, ihm zuhören und seinen Worten Glauben schenken. Die Bezeichnung Braut verwendet Johannes in Form einer Metapher, eine bildhafte Bezeichnung für die Versammlung aller Gläubigen, die ihren Herrn vertrauen und ihm nachfolgen. Neben manchen anderen Stellen im Neuen Testament finden wir diese Wortwahl in der Offenbarung wieder, wenn nämlich von der Braut des Lammes die Rede ist. Um den Begriff greifbarer und verständlicher zu machen, wird dem Leser in Kapitel 21 in einer fortlaufenden Beschreibung das aus dem Himmel herabgekommene neue Jerusalem vor Augen geführt. Komm, heißt es im Text ab Vers 9, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich gewählt hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen zwölf Engel Wache hielten. Auf den Namen der Tore standen 12 Namen, die Namen der 12 Stämme Israels. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Gleich zu Beginn seiner Mitteilung entschlüsselt der Engel die verwendete Allegorie. Wenn er nämlich von der Braut des Lammes spricht, die er zeigen will, und anstatt ihrer auf die heilige Stadt Gottes weist, auf das vom Himmel herabgekommene neue Jerusalem. Die Namen der Stadttore sowie die der Grundsteine der Stadtmauer beziehen sich zum einen auf die 12 Stämme Israels und zum anderen auf die 12 Apostel. Bemerkenswert an dieser Stelle ist deren Verschmelzung von Gläubigen aus dem Volke Israel und denen aus den Gemeinden. Wenn nämlich die Namen der Stadttore sowie die der Grundsteine ihrer Mauer die heilige Stadt Gottes umschreiben. Ein weiteres, die 12 Stadttore des neuen Jerusalems werden von Engeln bewacht, die, wie wir gleich lesen werden, strengstens darauf achten, nichts Unreines in die heilige Stadt einziehen zu lassen. Denn, so heißt es im weiteren Verlauf, von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines, heißt es, wird niemals dort Einlass finden. Wir sollten beim Lesen dieser Verse immer im Auge behalten, dass das neue Jerusalem, welches einmal ganz sicher genauso wie hier beschrieben bestehen wird, in der verwendeten Allegorie parallel auch für die Braut des Lammes steht. In die folglich niemals etwas Unreines Einlass finden wird. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut, so der Text weiter, und sich in seinem Handel von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Mit dieser Beschreibung des neuen, vom Himmel auf die Erde herabgekommenen Jerusalems handelt es sich um die Braut des Lammes, in der der Herr selbst, der allmächtige Gott und das Lamm, ihr Tempel ist. Außerhalb der Stadttore scheinen weltweit äußerst prosperierende Verhältnisse zu herrschen. Wenn die Kaufleute ihren Reichtum in die Stadt bringen und von den herrlichsten Schätzen und Kostbarkeiten der Völker die Rede ist. Trotz dieser erstaunlichen globalen Veränderung hin zu einem weltumspannenden Frieden in Wohlstand, wie es ihn auf der alten, vergangenen Erde niemals zuvor gegeben hat, scheint es außerhalb der Stadttore noch Unreinheit und Sünde zu geben. Explizit muss im Text erwähnt werden, dass darauf geachtet wird, niemals etwas Unreines durch die Tore der Stadt hindurchzulassen. Engel wachen darüber an den Toren, denn die heilige Stadt Gottes ist, man kann es nicht oft genug betonen, die Braut des Lammes. Nach allem, was wir nun gehört haben, steht die Braut des Lammes für alle Gläubigen, die eine tiefe, persönliche und heilige Beziehung zu Jesus haben und ihre Kleider gewaschen haben in seinem Blut. Die Verbundenheit des Brautpaares vollendet sich schließlich in der endzeitlichen Hochzeit des Lammes. Die Hochzeitsfeier und deren Zeremonie werden im Himmel stattfinden. Und es ist nach Offenbarung 19 ein Ereignis der Freude und der Vollendung, welches die Gemeinschaft der Gläubigen mit ihrem Herrn feiern wird. Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel, wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre, ihm gehört die Macht. Und von Neuem erklangen die Jubelrufe. Halleluja, gepriesen sei Gott. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Der Engel befahl mir, schreibe glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte die Worte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn sie sind Worte Gottes. Fazit: Die Hochzeitsfeier zu Kana wird mit dem Wunder Jesu zum Urbild für die Hochzeit des Lammes und dessen Braut, so wie sie einst einmal in alle Ewigkeit mit ihm gefeiert werden wird. Vierter und vorerst letzter Blickwinkel. Ich möchte auf noch einen weiteren Aspekt hinweisen, der in der Begebenheit von der Hochzeit zu Kana verborgen ist und der mich in besonderer Weise berührt hat. Da sind die 6 steinernen Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen rituellen Waschungen benutzen, welche randvoll mit Wasser gefüllt werden und in denen Jesus das Wasser in Wein verwandelt. Hier seht ihr ein Bild. Man erkennt Jesus sofort, etwas rechts im Zentrum sitzend. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hinter ihm steht Maria, im Hintergrund das Brautpaar. Und neben diesem der Freund des Bräutigams, der für den Ablauf des Festes verantwortlich ist. Und gerade das Gefäß mit dem umgewandelten Wein in den Händen hält. Ebenfalls im Zentrum vorne der Diener, der dabei ist, die 6 Krüge mit Wasser zu füllen. Was hat es auf sich mit diesen Krügen? Es heißt in unserem Text, dass es sich um 6 steinerne Wasserkrüge handelt, wie sie die Juden für vorgeschriebene Waschungen verwenden. Die wörtliche Übersetzung an dieser Stelle ist aber Reinigung. In der jüdischen Tradition gibt es verschiedene rituelle Reinigungen. Bei einer Hochzeit ist die Tevila, die das Eintauchen des gesamten Körpers in einer Mikwe vorschreibt, ein wichtiger Teil der Hochzeitsvorbereitung, um rituelle Reinheit für die Ehe zu erlangen. Auch das sogenannte Netilat Yadajim, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein rituelles Händewaschen während der Hochzeitszeremonie, soll dem Brautpaar und ihrer Familie zur Erlangung einer rituellen Reinheit dienen. Nun wird deutlich, warum die 6 steinernen Wasserkrüge auf dem Fest zu Kana überhaupt vorhanden sind. Weil Gott heilig ist, fordern die jüdischen Vorschriften und Gesetze den Gläubigen zur rituellen Reinigung auf. Unreinheit macht unfähig zur Begegnung mit Gott. So heißt es in einer Sacherklärung zum Thema Reinheitsvorschriften. Das Wasser wird im jüdischen Glauben als Medium zur Erlangung einer rituellen Reinigung benutzt. Es handelt sich um eine äußerliche Reinigung, die Sünden nicht wegnehmen kann. Nach dem Neuen Testament ist eine Reinigung ebenfalls zwingende Voraussetzung zum Frieden mit Gott. Wir wissen aber, dass es sich hierbei um eine innerliche, geistliche Reinigung handelt, die unser Ganzes umfassen muss. Zurück zu den 6 Steinkrügen und der Hochzeitsfeier. Hier schon, ganz früh bereits, gleich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, Am dritten Tag nach der Verheißung an Nathanael offenbart uns Jesus das eigentliche Wunder hinter dem Wunder und verwendet dazu jene zur rituellen Reinigungszwecken vorgesehenen 6 steinernen Wasserkrüge. Mit der Verwandlung von Wasser in Wein im eigentlich zu rituellen Gebrauch und zur Reinigung bestimmten Gefäßen weist uns der Text auf einen höheren geistlichen Zusammenhang hin. Der Wein steht in der geistlichen Übertragung für Blut. Anstatt des Wassers, welches nur äußerlich reinigen kann, enthalten die Steinkrüge nun in der geistlichen Übertragung Blut. Und zwar das Blut Jesu, das er später am Ende seines öffentlichen Wirkens am Kreuz opfern wird. Zur vollständigen Reinigung von unserer aller Schuld. Wie wir es vom Abendmahl her kennen, steht der Wein symbolisch für sein Blut, welches Jesus zur Vergebung unserer Schuld und zur Reinigung von unseren Sünden opfern wird, beziehungsweise aus heutiger Perspektive geopfert hat. Ich werde euch befreien von allen euren Unreinheiten. Ich weiß nicht, warum die Schrift jetzt weiß ist. Das hatte ich nicht so. Ja, aber das hatte ich aber nicht so. Aber egal. Aber das ist schlechter zu lesen, glaube ich. Ne? Ich werde euch befreien von allen euren Unreinheiten. Hesekiel Kapitel 36, Vers 29. Sagt der Herr in Hesekiel 36, habe ich. Der Hebräerbrief vertieft diese Bedeutung, dessen Bedeutung in Kapitel 10, wenn gesagt wird, wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Fazit. Die Verwendung der 6 Steinkrüge, in denen Jesus während der Hochzeitsfeier Wasser in Wein verwandelt, wird zeichenhaft und eindrücklich die Bestimmung seiner zentralen Mission vorgezeichnet. Die Umgestaltung des zur rituellen Reinigung bestimmten Wassers zu Wein symbolisiert Gottes Gnade, die im Überfluss vorhanden ist. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Sie schließt niemanden aus und gilt jedem der zurzeit existenten 8,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Jeder einzelne Mensch ist eingeladen, an der Gnade teilzuhaben und der Einladung zur Hochzeitsfeier zu folgen. Jesus hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Trotz unserer Unvollkommenheit, unseres ständigen Versagens beim Versuch, so zu leben, wie Gott es sich wünscht, will er uns in seine Gemeinschaft holen. Und das wurde möglich gemacht dadurch, dass Jesus zum Opferlamm Gottes wurde. Johannes der Täufer blickt am Tage nach der Taufe auf Jesus, als dieser an ihm vorübergeht und verkündet, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Eine Einladung zur Hochzeitsfeier. Eine Einladung zur Hochzeitsfeier kann man annehmen, indem man dem Einladenden seine Bereitschaft zur verbindlichen Teilnahme ausspricht. Oder man lehnt sie ab, da man bereits anderweitig verplant ist oder zugesagt hat. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, die Einladung zu ignorieren. Für den Fall, dass du dich nicht entscheiden oder die Entscheidung nicht hast treffen wollen oder sie möglicherweise aufgeschoben hast, für einen späteren Zeitpunkt und darüber die Jahre hinweggegangen sind und das Ende ohne sie erreicht wurde oder die Einladung zur Hochzeitsfeier vielleicht sogar bewusst abgelehnt hast. Bitte bedenke, eines Tages wachst du auf und es gibt keine Zukunft mehr. Alles geschieht im Hier und Jetzt, während du vor Gott, dem Richter, stehst. Und Rechenschaft ablegen musst über dein vergangenes Leben. Ohne Beistand bist du verloren und stehst da. Es ist jedoch nicht möglich gewesen, dein Leben stets und in allen Dingen so zu leben, wie Gott es gewollt hat. Selbst das einmalige Übertreten eines einzigen seiner Gebote hat den Schuldspruch zur Folge und bewirkt ewige Trennung von Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Er muss und wird gerecht richten. Denn wie könnte er dem einen freie Gnade schenken und ihn ungestraft davon kommen lassen und dem anderen auf ewig verdammen? Er muss und wird gerecht richten. Für den Fall aber, dass du dich entschieden hast und der Einladung zur Hochzeitsfeier gefolgt bist, dem Einladenden deine Bereitschaft zur verbindlichen Teilnahme ausgesprochen hast, kannst du im Moment des Schuldspruches auf Jesus Christus blicken, der dir zur Seite steht und deine Verfehlung bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Weil Jesus deine Schuld getragen hat und dich gereinigt hat von jeder Unsauberkeit und bezahlt hat mit seinem Blut für alles, was dich von Gott trennte, wirst du Einlass finden an den Toren des neuen Jerusalems. Die Engel werden dir dort freien Zutritt gewähren. Bist du eingeladen zum himmlischen Hochzeitsfest und darfst teilnehmen und mitfeiern? Hast du Anteil an der ewigen Herrlichkeit und kannst all die Wunderwerke bestaunen, die Jesus für dich dort geschaffen hat und dich an ihnen erfreuen? Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände, heißt es im Psalm 19, Vers 2. Die Herrlichkeit wird zeitlos sein und über alle Begrenzungen hinausgehen. Sie ist unvergänglich und besteht für immer und ewig, ohne Anfang und Ende. Die Herrlichkeit ist bereits in der Schöpfung sichtbar und zeugt von Gottes Weisheit, Allmacht und seiner Herrschaft. Wir brauchen nur rauszugehen und die Natur zu betrachten. Schauen wir auf die Majestät der Berge, auf die Erhabenheit der Meere, oder in den Mikrokosmos auf die winzigen Elementarteilchen, auf die ausgeklügelten DNS-Strukturen aller Lebewesen, etc., etc. Aber mehr noch, Paulus ergänzt prophetisch dazu, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. So fantastisch, so überwältigend und so wunderbar wird die bevorstehende Herrlichkeit in alle Ewigkeit sein. Wer würde sich dorthin nicht hinsehen wollen? Aufgrund des vorbereiteten größeren Predigtumfangs möchte ich an dieser Stelle zunächst einmal einen Punkt machen. Das waren vier sehr unterschiedliche Aspekte zum Wunder geschehen auf der Hochzeitsfeier zu Kana. Es ist Gott alleine, der in allem vollkommen den richtigen Zeitpunkt zum Handeln kennt. Und es ist deshalb gut, dass Jesus auf dem Fest zu Kana nicht gezögert hat, sondern freimütig in die Öffentlichkeit getreten ist, zur Erfüllung seiner Bestimmung und zum Beginn seines Wirkens und seines so schweren, leidvollen Weges und für unser Heil. Für unser Heil doch so wesentlichen Weges. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen und die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Der Herr hat sein Wort gesegnet und viel Freude bei den Vorbereitungen geschenkt. Ich wünsche mir, dass seine Worte in unserer aller Herzen Aufnahme finden, damit Frucht entstehen kann. Lasst uns miteinander noch das Anbetungslied singen, mutig komme ich vor den Thron. Jesus selbst sagt, dass er anklopft. Wenn wir ihm öffnen, wird er hineinkommen und mit uns Gemeinschaft haben. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Er bekommt es umsonst. Amen.